Wie Sie ja der Einladung entnehmen konnten, steht der heutige Abend unter dem Motto kaum bekannt. Auch in Darmstadt gab es ein Konzentrationslager. 4 Jahrzehnte lang war eigentlich das Thema der Zwangsarbeit in der deutschen Geschichte und in der historischen Forschung kein Thema. Ja, es ging erst so 40 Jahre nach dem Krieg, wurde erst begonnen, dieses Thema wissenschaftlich zu erforschen und erschienen die ersten Publikationen. Es war wie ein Schleier des Vergessens, der dann langsam gelüftet wurde. Hier in Darmstadt wurde ja im Mai 95 am Haupteingang des Hauptbahnhofes eine Gedenktafel angebracht, auf der pauschal über 5000 ausländische Zwangsarbeiter, also an die erinnert wird, die in der Stadt Zwangsarbeit leisteten, in über 50 oder 60 Betrieben. Über ein KZ in Darmstadt ist dagegen tatsächlich sogar in Fachkreisen eigentlich so gut wie gar nichts bekannt gewesen. Wie kommt jetzt ein Odenwälder dazu, dieses Thema aufzugreifen, wo es anscheinend in Darmstadt selbst nie Thema, wirklich Objekt der Forschung war. Wie es auch bei meinen Nachforschungen über Zwangsarbeit in unserem Raum, im Breuberger Raum war, kam ich durch Zufall dazu. Also meine Forschungen bezüglich der Zwangsarbeit entstanden aus einem Schulprojekt, wurde von Schülern angeregt. Anlässlich einer Projektwoche fragten die Schüler, als ich im Geschichtsunterricht der 10. Realschulklasse davon sprach, dass hier in Sandbach, wo die Pirelli-Werke sitzen, ein großes Kriegsgefangenenlager war. Da fragten sie nach und ich musste sagen, ja, mehr weiß ich darüber auch nicht. Und da hatte eine Schülerin die Idee, es kommen jetzt in ein paar Wochen Projekttage, da könnten wir damit uns beschäftigen. Wir haben das getan und haben da den Grundstock sozusagen gelegt für diese Sache. Ja, da das eine der ersten größeren Publikationen in unserem Bereich zu diesem Thema war, wurde das Werk relativ bekannt in Fachkreisen. Und jetzt zum Darmstädter selbst. Ich bekam vor ziemlich genau 2 Jahren ein Schreiben von dem Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin, Professor Dr. Benz. Der gibt ein mehrbändiges Werk heraus, zusammen mit Barbara Distel. Sie ist Leiterin der KZ-Gedenkstätte in Dachau. Mit dem Titel Ort des Terrors, die deutschen Konzentrationslager. Und da bekam die Anfrage, ob ich bereit wäre, da ein Kapitel zu schreiben über ein KZ-Außenlager in Bensheim-Auerbach. Da ich auch darüber kaum was wusste, habe ich gesagt, ich brauche da eine gewisse Bedenkzeit, muss erst einmal abklären, ob ich überhaupt in der Lage bin, darüber was zu schreiben. Habe dann durch einen Bekannten, den ich hier auch erwähnen möchte, der Dr. Fritz Kildhau aus Zwingenberg an der Bergstraße, sozusagen erste genauere Informationen bekommen, die mir klar gemacht haben, okay, ich kann es riskieren. Und dann habe ich begonnen, da eben zu recherchieren. Und dieser Beitrag in dem Ort des Terrors, das vor einem Monat ungefähr erschienen ist, das ist nur ein ganz kleiner Artikel von 1,5 Seiten. Und zwar, der befasst sich mit dem Konzentrationslager Natzweiler im Elsass, von dem eben auch das Lager hier ein Außenlager war. Und das möchte ich jetzt gleich am Anfang betonen, bevor ich dann in die Sache richtig einsteige. Es geht tatsächlich um ein offizielles Konzentrationslager, was hier in Darmstadt, wenn auch nur für kürzeste Zeit, bestand. Nicht irgendwie ein wildes Konzentrationslager, wie die gleich nach 1933 teilweise entstanden sind, sondern ein offizielles KZ-Außenlager. Sie sehen als den größten schwarzen Fleck das Stammlager Natzweiler Struthof im Elsass, liegt ungefähr 25 Kilometer südwestlich von Straßburg. Dieses Lager wurde 1941, also erst während des Krieges, gegründet. Der Grund war, dass ganz in der Nähe ein Steinbruch war mit seltenem rotem Granit. Und den benötigte Herr Albert Speer für seine Bauprojekte in Berlin und in Nürnberg. Und von diesem Motiv ausgehend wurde dieses KZ gegründet mit zunächst vorgesehenen 2500 Häftlingen, also Steinabbau und Vorverarbeitung, will ich es mal nennen. Dieses Lager war von Anfang an sehr brutal und es gab schon im allerersten Monat die ersten Todesfälle. Im November 1941 dann schlug der Tod, obwohl der Tod jetzt natürlich nicht als Person zu sehen ist, sondern da gab es ganz klar Verantwortliche dafür, zum ersten Mal in größerem Ausmaß zu, dass nämlich an einem Tag 30 Häftlinge starben, weil sie bei einer Temperatur von unter minus 14 Grad von 6 Uhr morgens bis mittags zu einem Appell antreten mussten, nur mit der Unterhose begleitet. Das hat 30 Menschen an einem Tag das Leben gekostet. Als Grund wurde von dem Lagerleiter ein vermuteter Zigarettendiebstahl angegeben. 1942 stieg dann die Todesrate enorm an. Durchschnittlich starben in diesem KZ Natzweiler monatlich 5,5% der Insassen. Rechnen Sie das hoch. Es gab zwar dann natürlich immer wieder Nachschub und so weiter, aber das würde heißen, dass in einem Jahr weit mehr als die Hälfte gestorben ist von denen, die zu einem gewissen Zeitpunkt dort eben waren. Ja, dann kam 1943, wurde eine Gaskammer gebaut. Aber nicht, um jetzt Menschen wie in Auschwitz, Birkenau, planmäßig zu töten in großen Massen, sondern es gab einen Professor Dr. Hirt von der Universität in Straßburg, der mit Häftlingen Versuche durchführte. Also da wurden Tests mit Senfgas gemacht. Und dann, was besonders makaber ist und auch eigentlich relativ bekannt geworden ist nach dem Krieg, er ließ also da 300 Menschen, glaube ich, töten, weil er eine Skelettsammlung anlegen wollte. Von jüdischen, vorwiegend von jüdischen. Er wollte also da irgendwie an Schädelformen beweisen, dass die minderwertig sind. 1943 wurde der Schwerpunkt des Lagers Natzweiler anders gesetzt. Vorher ging es also um diesen Granitabbau und jetzt kam durch die Entwicklung des Krieges, das Hauptziel wurde jetzt sozusagen geändert, Rüstungsindustrie, Rüstungsproduktion. Außerdem nahmen die alliierten Luftangriffe immer mehr zu und so wurde schon damals ins Auge gefasst und begonnen, teilweise die großen KZs zu verlagern in sogenannte Außenlager oder Nebenlager, manchmal wurden sie auch Außenkommandos genannt. Das Kommando ist also aus dem militärischen Sprachgebrauch und meint nicht eben die Befehlszentrale, sondern diese sozusagen diese Arbeiterkolonne, die da eingesetzt wurde. Das wurde Kommando genannt. Und Sie sehen jetzt als weiße Vierecke die 52 Außenlager des KZ Natzweiler. Die konzentrieren sich also vorwiegend auf den rechtsrheinischen Bereich. Also man könnte sagen, zwischen Donau und Main, konzentriert entlang des Neckars. Und dann einige wenige auch im Elsass beziehungsweise in Lothringen. Ich sage jetzt noch einige ganz wenige Sätze zu diesem Stammlager. Insgesamt hatte das KZ Natzweiler, also einschließlich der Häftlinge in den Außenlagern, ca. 52.000 Häftlinge. Von diesen sind ziemlich genau 20.000 gestorben. Das ist eine Gesamtsterblichkeit von 40%. Diese Zahl, obwohl eben Menschen nicht wirklich in Massen planmäßig jetzt vergast wurden oder so, aber diese Zahl rechtfertigt, dass man dieses KZ als Todeslager bezeichnet. Allerdings jetzt nicht Vernichtung durch Gas oder durch direkten Tötung, sondern Vernichtung durch Arbeit. Stand hier im Vordergrund. Zu den Häftlingskategorien noch. Am Anfang wurden fast nur Deutsche dort eingeliefert. Später war die große Mehrzahl waren Häftlinge aus der Sowjetunion. Und noch später dann die sogenannten NN-Häftlinge. Das waren Häftlinge aus Westeuropa, also sprich Frankreich, Belgien, Holland und Norwegen. Also jetzt ist zwar Norden, aber zählen wir zu dem westlichen Bereich dazu. Was die Haftgründe angeht, so waren das zunächst überwiegend sogenannte Kriminelle und Asoziale. Das waren ja damals einige der Hauptkategorien, die in KZs eben untergebracht wurden. Später dann aber zum allergrößten Teil über 80% politische. Und 20% der Gesamthäftlingszahl waren Juden. Und zwar Männer und Frauen. Von September bis November 1944 wurde das Stammlager dann evakuiert, weil von Westen her die Alliierten sich näherten so langsam. Und zwar wurde dann die Kommandantur des Lagers nach Guttenbach bei Neckar-Elz verlegt. Von dort aus wurde das Lager dann weitergeleitet. Ich wende mich jetzt dem eigentlichen Thema zu, und zwar dem Außenlager Darmstadt. Ich beginne mit einem Zitat. Der Krieg hat eine sichtbare Strukturänderung der Konzentrationslager gebracht und ihre Aufgaben hinsichtlich des Häftlingseinsatzes grundlegend geändert. Die Verwahrung von Häftlingen nur aus Sicherheits-, erzieherischen oder vorbeugenden Gründen allein steht nicht mehr im Vordergrund. Das Schwergewicht hat sich nach der wirtschaftlichen Seite hin verlagert. Die Mobilisierung aller Häftlingsarbeitskräfte zunächst für Kriegsaufgaben, in Klammer Rüstungssteigerung, und später für Friedensaufgaben schiebt sich immer mehr in den Vordergrund. Der Schreiber dieser Zeilen ist Oswald Ludwig Pohl. Peter Ferdinand Koch mit dem Titel Die Geldgeschäfte der SS. Der schreibt, Pohl war einer der ganz großen Nazis. Einer der mächtigsten Männer in der Führung des Dritten Reiches. Er saß im Zentrum der Macht und bediente die Schalthebel skrupellos. Er war nämlich Chef des SS Wirtschaftsverwaltungshauptamtes. Peter Ferdinand Koch behauptet sogar, dass Pohl ein ganz intimer Berater Himmlers war und auf diesen einen größeren Einfluss hatte als Reinhard Heydrich. Die SS hat es sich also zur Aufgabe gemacht, als die deutschen Fronten ins Stocken geraten waren und die Gegenbewegung beginnt, die Rüstungsindustrie so weit wie dies möglich ist zu forcieren. Und die SS als Terrororganisation hat natürlich dann auch in diesem Bereich Terror ohne Ende praktiziert. Übrigens wurde Pohl als letzter der Hauptkriegsverbrecher dann im Jahre 1951 hingerichtet. Also es war der letzte der Hauptkriegsverbrecher, der hingerichtet wurde. Verurteilt war er worden in Nürnberg, schon im November 1947, und wurde dann wahrscheinlich auch in Landsberg hingerichtet. Wir kommen, bevor wir jetzt zu dem zweiten Hauptverantwortlichen kommen, möchte ich zwei Zitate. Erst das kleinere. Es war lange, lange Zeit so bei der sogenannten Vergangenheitsbewältigung in Deutschland, dass die Industrie, die großen Konzerne und auch die Banken außen vor gelassen wurden. Man hat relativ spät erst sich mit denen und ihrer Rolle befasst. Und die Industrie selbst hat versucht, ihre Rolle, also die einzelnen Firmen meine ich jetzt, in der Regel, wenn es geht, totzuschweigen. Und wenn aber irgendwie durch Forschungsprojekte oder was weiß ich, das auf die Sprache kam, dann war die Strategie zu sagen, wir waren nicht die Initiatoren, wir haben nur das gemacht, was uns von oben, von der Staatsebene aufgetragen und befohlen wurde. Habe ich hier ein Beispiel, zufällig auch der Name Pohl. Ein Hans Pohl hat ein Buch geschrieben, die Daimler AG, Daimler-Benz AG in den Jahren 33 bis 45. Und da ist der Kernsatz der, nicht die Wirtschaft hat die Politik Hitlers bestimmt, sondern sie war ihr untergeordnet. Das wird durch das zweite Zitat noch etwas klarer formuliert. Weder rechtlich noch politisch war die deutsche Wirtschaft für Maßnahmen verantwortlich zu machen, die Unrechttaten im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz nicht freiwilliger Arbeitskräfte begründeten. Das stammt von Hans-Eckhard Cannabin, Wirtschaft unter Zwang. Also der Titel sagt eigentlich schon, was die Intention dieses Buches ist. Und das wurde relativ lange Zeit eben auch so akzeptiert, bis dann doch immer mehr Fakten aufgedeckt wurden, die beweisen, dass vielleicht nicht in jedem Fall, aber doch sehr oft die Sachlage doch ganz, ganz anders war. Und genau das ist auch eine der Hauptintentionen des heutigen Abends, denn für Darmstadt ist das direkt ein Paradebeispiel. Wir kommen jetzt zu, außer Pohl, dem zweiten Mann, der hier unbedingt erwähnt werden muss, Dr. Ing. Hans-Georg Heimann. Ich beschränke mich jetzt bei seiner Biografie auf das, was hier für unseren Zusammenhang wirklich absolut wichtig ist. Er war lange Zeit führend in der Forschung der Firma Schenck hier in Darmstadt tätig, fühlte sich dort aber nicht wohl, weil anscheinend er die Meinung hatte, dass seine Forschungstätigkeit da nicht genug gewürdigt wird. Er hat sich dann selbstständig gemacht und einen Betrieb gegründet hier in Darmstadt, den man heute als Hightech-Betrieb charakterisieren würde. Es ging um die sogenannte Schwingungstechnik. Das hieß konkret, es ging um Entwicklungs- und Fertigungsaufträge über Kreisel- und Kreiselentstörgeräte. Und die wiederum haben sehr viel zu tun mit der Steuerung und Stabilisierung von Flugkörpern aller Art. Also damit die halt ihre Richtung halten und so weiter. Bin also selbst kein Techniker, habe mich aber da in den Akten, die über die Firma vorliegen, da durchgebissen. Aber ich denke, das reicht. Es ging also wirklich um die Steuerung von Fluggeräten, also auch Torpedos und solche Dinge. Zweitens ging es um den Bau von Minenräumgeräten. Heimann hatte war derart innovativ mit seiner Firma, dass er bald Aufträge bekam von höchsten Wehrmachtsstellen und auch Kontakte zu denen hatte. Und er bekam da auch Förderungen, also er soll da nicht soll, sondern das ist eigentlich belegt, mal 500.000 Reichsmark bekommen haben vom Oberkommando der Wehrmacht und so weiter und so fort. Vor allen Dingen hat er natürlich Kontakte gehabt zum Luftwaffenministerium. Übrigens war die Firma Heimann auch in dem sogenannten Geilenberg-Programm vertreten. Da möchte ich ganz kurz auch erklären. Edmund Geilenberg war ein Rüstungsindustrieller, den Hitler am 29. Mai 1944 zum Generalkommissar für Sofortmaßnahmen beim Reichsministerium für Rüstung und Kriegsproduktion, also Albert Speer, ernannt hatte. Und zwar sollte auf die zunehmenden Bombenangriffe der Alliierten reagiert werden. Konkret heißt das, dass man ins Auge fasste, immer mehr wichtige rüstungsrelevante Betriebe unter die Erde zu verlegen. In Steinbrüche, Bergwerke und so weiter. Und genau das wird uns dann später nochmal genauer zu interessieren haben. Bei diesem Geilenberg-Programm wurde auch mit Rücksichtslosigkeit vorgegangen. Das heißt, Menschenleben zählten hier nicht. Es mussten in allem Tempo und ohne Rücksichten auf Verluste mussten eben wichtige Betriebe unter die Erde. Und da griff man also vorwiegend auf die Organisation Tod, aber auch auf KZ-Häftlinge zurück. So, jetzt konkret zu Heimann, der also sich in Darmstadt selbstständig gemacht hatte und dann wie viele andere Unternehmen zunächst auch Zwangsarbeiter einsetzte, allerdings Zwangsarbeiter, die nicht aus KZs kamen. Zuallererst ist belegt, dass er schon vor dem oder im Sommer oder vorher 1944, er selbst sagte, nach dem Vorbild anderer Firmen, 20 bis 30 Ukrainerinnen bekommen hat, die in der Kreiselfabrikation eingesetzt waren. Hier lässt sich also nicht nachvollziehen, von wem da die Initiative ausging. Aber das wird jetzt ganz anders. Im August, noch nicht bitte. Im August 1944 hat Heimann nämlich, und das ist jetzt alles bis ins Kleinste belegt, und meine Quelle, ich sage jetzt nicht immer die Quellenangaben ganz genau, das würde hier wahrscheinlich stören. Ja. Es ist aber wirklich alles bis ins Kleinste belegt. Heimann hat im August 1944 bei Pol KZ-Häftlinge angefordert. Er schrieb also, weil das OKH, also das Oberkommando des Heeres, in Bezug auf die Freistellung von Arbeitskräften in seinen Mitteln beschränkt ist, aus diesem Grunde geht mein Vorschlag an Sie dahin, mir vor allen Dingen KZ-Häftlinge zur Verfügung zu stellen. Das ist also ein sehr deutlicher Fall davon, dass die Initiative eben nicht von irgendeiner anonymen staatlichen Stelle ausging, sondern dass er ganz klar und deutlich anfordert. Das führte dann dazu, dass der Leiter des Konstruktionsbüros, Ingenieur Koch, schon einen Tag später, am 11. August, ins Konzentrationslager Buchenwald fuhr, bei Weimar, und dort 23 Gefangene aussuchen durfte. Heimann legte nämlich Wert darauf, dass das Fachkräfte sind. Also nicht irgendwen, sondern ganz gezielt. Es wurden ausgesucht, die Namen sind leider nicht bekannt, die würde ich aber hier auch nicht verlesen, weil das verfliegt ja wieder. Einen tschechischen Elektromonteur, einen russischen Elektroingenieur, 6 Schlosser, 2 Tschechen, 2 Russen, ein Italiener, ein Staatenloser, einen russischen Maschinenschlosser, einen französischen Werkzeugschlosser, einen russischen Elektroschweißer, 8 Dreher, 7 Russen, ein Pole, einen russischen Presserschmied, Presser und Schmied, einen französischen Chemielaboranten, einen französischen chemischen Ingenieur und einen französischen technischen Direktor. Also da wird klar, ja, das sind Fachkräfte. Ganz gezielt ausgesucht. Diese aus Buchenwald eigentlich stammenden Häftlinge wurden nun dem Konzentrationslager Natzweiler unterstellt. Und damit war das Außenkommando Darmstadt existent. Zuvor, also oder gleichzeitig, wurde jetzt der Firma Heimann wurden ganz konkrete Instruktionen über die Anlegung eines KL, das ist ja die offizielle Abkürzung für Konzentrationslager gewesen. Das Wort KZ ist überwiegend ein Nachkriegsbegriff. lässt sich wahrscheinlich so erklären, dass Herr Heimann damals noch nicht so ganz firm war mit diesen Ausdrücken und so weiter und eben, was weiß ich, also das wurde auch, der Begriff KZ wurde selten verwendet in offiziellen Schreiben, den gab es auch. Den gab es vor allen Dingen in der Umgangssprache. Also es wurde von Anfang an gesagt KZ Osthofen, ja, wenn man da hinfährt, oder es wurde gesagt KZ Dachau. Aber im Sprachgebrauch der SS und im offiziellen Sprachgebrauch hieß es KL. KZ war also Umgangssprache. Im Krieg, aber vorwiegend dann nach dem Krieg benutzt. Und zwar hat jetzt ein Obersturmführer Dillmann des Stammlagers Ausnatzweiler dieses detaillierte Papier. Das heißt, er hat nicht das Papier übermittelt, sondern das wurde dann von der Firma beziehungsweise dann sozusagen zusammengefasst. Das für unseren Bezirk zuständige KL, hier steht es jetzt wieder, ist Natzweiler, Kommandant, Sturmbannführer Hartjenstein, für Errichtung des KL zuständig Obersturmführer Dillmann. Obersturmführer Dillmann gab uns, schreibt ja der Dr. Schenk, leitendes Mitglied der Firma Heimann, hat uns die Bedingungen genannt, die bei Errichtung eines KL erfüllt werden müssen. Erstens Barackenform, zweitens nach Möglichkeit quadratisch, drittens elektrische Drahtumzäunung 380 Volt, viertens alle 6 Meter einen Tiefenstrahler, fünftens an 2 gegenüberliegenden Ecken 2 Türme, Zeichnungen für die Türme und die Drähte erhalten wir umgehend, sechstens eine Häftlingsküche im Barackenlager, siebtens Essraum, Waschanlagen, möglichst mit Duschen, Apportanlage, Entlausungsstation. Achtens, für Todesfälle muss ein Krematorium in der Nähe vorhanden sein. Neuntens, ärztliche Medikamente und Instrumente müssen beschafft werden, der Arzt wird gestellt. Zehntens, außerhalb des Drahtes muss eine Unterkunftsbaracke für die Wachmannschaften einschließlich sanitärer Anlagen und Waschgelegenheiten gebaut werden. Elftens, die Verpflegung der Häftlinge erfolgt durch die Firma in Klammer Häftlingsküche. 12. Die Verpflegung der Wachmannschaften erfolgt durch die Gefolgschaftsküche. 13. Splittergräben sind anzulegen. Sie sehen also, es gab bei solchen Außenlagern vom Stammlager ausgehend ganz konkrete Anweisungen, wie das auszusehen hat. Hier muss ich jetzt allerdings gleich sagen, in Darmstadt wurde davon nichts realisiert. Warum, werden wir dann gleich erfahren. Manche können sich schon denken, wenn sie gehört haben, dass das eben, was ich eben vorlas, im August 1944 kassiert ist. Da diese Einrichtung ja nicht da war, mussten die KZ-Häftlinge irgendwie anders untergebracht werden. Und zwar hat man sie untergebracht so lange, bis eben das Lager da war, in dem Gestapo-Gefängnis in der Runde Turmstraße, das ja mittlerweile total abgerissen ist. Vor nicht allzu langer Zeit gab es da anscheinend wenigstens noch einen Mauerrest. Das gilt auch für andere Dinge, auf die ich dann noch zurückkomme. Es sind leider anscheinend von dem Darmstädter KZ und dem, was damit zu tun hat, praktisch keine Spuren mehr da. Wahrscheinlich ist das auch wohl einer der Gründe, dass es absolut aus dem Bewusstsein verschwunden war. Ich meine, das KZ hat ja nur einen Monat existiert und es gab eben die Einrichtungen eines KZs nicht. Wenn es Todesfälle gab, sind die höchstwahrscheinlich die Unterlagen dann verbrannt und so. Und da es kein großes Lager war und sichtbar nichts da war, haben das wahrscheinlich tatsächlich, was ja immer von KZs oft behauptet wird, von den Leuten, die rundherum gewohnt haben, wir haben davon nichts gewusst. In dem Fall ist das sehr glaubhaft, ja, dass selbst Nachbarn, die in der Nähe der Firma gewohnt haben, wirklich da überhaupt nichts mitgekriegt haben. Das ist in dem Fall leicht nachvollziehbar. Ja, die Häftlinge wurden also in diesem Runde-Turm-Gefängnis, das ja relativ berüchtigt war, auch untergebracht und wurden da halt zur Arbeit hin und zurückgefahren oder gebracht, weiß ich jetzt nicht, ob sie gefahren worden sind oder gelaufen sind. Ich habe hier mal lokalisiert, was hier wichtig ist. Es gab, fangen wir mit der Nummer 3 an,
Das war eben hier das runde Turmgefängnis. Liegt da so nördlich von dieser Hauptstraße, die vom Ostbahnhof Landgraf Georg, glaube ich, ne? Und liegt also da nördlich davon. Die vier, ich gehe also mit der Reihe vor, die vier war die damalige Gestapo-Zentrale in der heutigen Wilhelm-Klessing-Straße. So, und jetzt kommen wir zu den Heimannbetrieben selbst. Da haben wir die 1, das war ein Betrieb am Exerzierplatz, der wurde ja auch dann nach dem Krieg bald ganz anders genutzt. Da sind, glaube ich, auch Einrichtungen der TU Darmstadt mittlerweile drauf, wenn ich mich nicht täusche.
Die Fachhochschule ist dort.
Oder die Fachhochschule, ja. Und dann haben wir noch die Nummer 2. Das war ein Heimannbetrieb an der Neckarstraße. Wir möchten Ihnen dann noch ein Beispiel geben, wie gut es dem Firmenleiter gelungen ist, seine Interessen selbst in allerhöchsten SS-Kreisen durchzusetzen. Es ist ein Bericht einer Besprechung, auch vom August 1944, im SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Sie sehen anwesend, als erster genannt, der Obergruppenführer Pohl persönlich. Und dann eine ganze Reihe anderer SS-Führer mit verschiedenen, verschiedenen Grades. Und eben ist genannt als zweitletzter im Kopf da oben der Dr. Heimann und der Dr. Schenk, der ja ebenfalls da immer führend in dieser Firma mit beteiligt war. So, da geht es zunächst darum, welche Sektoren und Laboratorien da vom SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt mitbetreut werden. Ich denke, das kann ich jetzt mal weglassen. Dann geht es ungefähr in der Mitte der Seite noch einmal um Bau eines KZ-Lagers, um Bau von Baracken. Dann liefen auch Forschungen auf dem Sektor Rohöl an. Und dann kommt ein Satz, den halte ich also für ganz wichtig, dieser größere Absatz im unteren Bereich. Es wurde vereinbart, dass alle Angelegenheiten über Herrn Dr. Heimann persönlich erledigt werden und keine Zwischenpersonen eingeschaltet werden. Von Obergruppenführer Pohl wurde Professor Dr. Schenk als Verbindungsmann genannt. Dann macht jemand den Vorschlag von Seiten der SS, dieses Ringlabor nach Oranienburg zu versetzen. Herr Dr. Heimann konnte diesen Vorschlag nicht gutheißen, weil es unbedingt unter seinen Fittichen bleiben muss. Und in finanzieller Hinsicht lässt die SS Herrn Dr. Heimann vollkommen freie Hand, wird jeden Betrag zur Verfügung stellen und ist auch an einer Beteiligung sehr interessiert. Also ich denke, solche Dokumente, die sind schon sehr, sehr aussagekräftig und zeigen, wie die Verantwortlichkeiten und die Aktivitäten da verteilt waren. Das nächste, als letztes dieser Dokumente, die ich jetzt ausgewählt habe, es gibt also noch eine ganze Reihe von ähnlichen. Ich lasse Briefkopf und so weiter weg. Sehr geehrter Herr Dr. Heimann, SS-Obergruppenführer Pohl hat mir Ihr Schreiben vom 1. des Monats, es geht jetzt um den September, übergeben und mich beauftragt, die beantragten 85 Häftlinge für die Produktion des von Ihnen entwickelten Minenräumers zur Verfügung zu stellen. Wir werden Ihnen selbstverständlich auch diese Häftlinge bereitstellen. Zweckmäßig ist es, wenn Ihr Eignungsprüfer sofort wieder nach Buchenwald bei Weimar fährt und die Häftlinge dort auswählt. Das wäre vielleicht das Wesentliche, was es über Darmstadt direkt zu sagen gibt. Diese ganzen Planungen, die hätte der Krieg noch länger gedauert, sicherlich auch Realität gewonnen hätten, und dann wäre hier wahrscheinlich tatsächlich auch so ein KZ mit Umzäunung und Stacheldraht und Wachtürmen und so weiter gebaut worden, wurden zunichte gemacht, kaum einen Monat später in der sogenannten Brandnacht, 11. 12. September 1944. Das heißt, dieses KZ Darmstadt bestand eigentlich nur einen Monat. Zwar nicht nur auf dem Papier, also das Lager an sich ja, aber die Häftlinge waren halt da. Und deshalb ist es eben ein offizielles KZ gewesen. Jetzt wurde dieses KZ-Außenlager von Darmstadt verlegt, und zwar nach Bensheim, Auerbach. Wir könnten also eigentlich sagen, das, was eigentlich für Darmstadt geplant war, ist wenigstens noch einmal für ein halbes Jahr fast dann in Bensheim realisiert worden. Und deshalb halte ich die beiden Dinge für untrennbar. Ich muss also jetzt auch auf Bensheim noch eingehen, weil das eben in absolut kausalem Zusammenhang steht. So, in Bensheim haben wir das Marmoritwerk, also nicht in Bensheim, sondern in dem Vorort Hochstetten, wo das Außenlager dann tatsächlich lag. Dann haben wir das sogenannte Lagermerkblatt der griechischen Zwangsarbeiter, auf die ich dann eingehen möchte. So, ich habe hier mal die wichtigsten Transporte, die von anderen, also von Stammlagern, nach Darmstadt und nach Bensheim gingen. Die haben wir teilweise vorhin schon gehört, wie er diese Leute angefordert hat. Also es ging los mit 23 Fachkräften, wo ich die Berufe vorhin vorgelesen hatte, aus Buchenwald. Die wurden jetzt Natzweiler unterstellt. Es kamen dann eine Woche später 12 Konstrukteure und Zeichner dazu, also auch Fachkräfte. Es kamen dann zur selben Zeit, ungefähr nur eine Woche später, wieder 130 Griechen. Das waren keine KZ-Häftlinge, sondern die wurden von der Organisation TOT aus Biblis sozusagen abgeworben. Dann wurde hier aus Natzweiler ein Baukommando nach Darmstadt gebracht, die ebenfalls im Runde Turmgefängnis untergebracht waren, die aber dann jeden Tag nach Bensheim gebracht wurden, um dort das Marmoritwerk für die Zwecke Heimanns instand zu setzen. Genau zu demselben Zweck wurden übrigens diese 130 Griechen benutzt. Diese Griechen wurden aber, wie Sie hier an diesem Fall sehen, direkt nach Bensheim gebracht. Also das lief nicht über Darmstadt. So, und dann gab es noch einmal einen Transport von Ende 44 im Dezember aus Buchenwald und dann sogar noch einmal im Februar 45 hier aus Weihingen. Das ist also auch ein Außenlager von Natzweiler war. Wenn man von diesen Zahlen, von diesen Transporten ausgeht, die zahlenmäßig zum Teil belegt sind, dann kommt man auf ungefähr 280 KZ-Häftlinge plus die Griechen. Und es gibt einige Transporte, die eben, wie zum Beispiel das Baukommando, die nicht quantifiziert waren. Also kann man von doch wahrscheinlich über 300 KZ-Häftlingen ausgehen, plus die 130 Griechen. Also Sie merken, das war dann schon kein so ganz kleines Lager mehr, um was es da also ging. Was ich jetzt mache, galt lange als unwissenschaftlich. Nämlich versuchen, wirklich zu vermitteln, was bedeutete das für die Menschen, für die Betroffenen. Ja, es war lange Zeit so, dass wenn jemand sowas irgendwie dargestellt hat, dass das tatsächlich von den großen Historikern als unwissenschaftlich hingestellt wurde, weil das würde Emotionen schüren und so weiter und so fort. Ich meine, ein solches Thema kann man überhaupt nicht ohne emotionale Aspekte verarbeiten oder dann fehlt einfach was. Und ich mache meine Forschungen und meine Vorträge eigentlich, ich habe Ihnen gesagt, ich kam aus Zufall dazu, aber eigentlich mache ich sie, weil ich immer noch eine ganz kleine Hoffnung habe, dass die Erinnerung an solche Geschehnisse vielleicht dazu beitragen kann, in der Zukunft solche Dinge zu verhindern. Was haben die Häftlinge hier erlebt und erlitten? Die Firma Heimann selbst, es gibt hier tatsächlich Aussagen von Leuten, die in der Firma beschäftigt waren, ich meine jetzt deutschen Ingenieuren und so weiter, die sagten, es war was Besonderes für Heimann zu arbeiten. Das war ein Hightech-Betrieb, da war eine Betriebsgemeinschaft und das war eine Auszeichnung und die haben auch seine sozialen Engagements für die Beschäftigten, für die deutschen Beschäftigten, als sehr positiv dargestellt. Und das will ich auch überhaupt nicht anzweifeln. So, jetzt zu den Häftlingen. Es ist nichts bekannt, wie diese Zwangsarbeiter, zum Beispiel diese Ukrainerinnen, wie die behandelt wurden, was da passiert ist, da ist nichts überliefert. Zu den KZ-Häftlingen jetzt Folgendes. Die Konstrukteure, Zeichner, diese Fachkräfte, denen ging es anscheinend relativ gut. Ja, er brauchte sie. Das waren auch Jobs, will ich es jetzt mal nennen, wo sehr starke Beanspruchung nicht direkt jetzt sofort negative gesundheitliche Folgen haben. Sie mussten anscheinend sonntags arbeiten, aber sie wurden anscheinend auch ausreichend ernährt. Denn er konnte sich nicht leisten, diese Leute zu verlieren, weil er nicht sicher sein konnte, dass er wieder so Nachschub ohne Ende bekommt. Ja, und da werden dann auch neue Einarbeitungszeiten und so weiter bei so Spitzenkräften notwendig gewesen. So, denen ging es anscheinend gut. Es gab ja aber auch diese Arbeiter sozusagen, die in der Produktion des Minenräumers und in Kreisel und so weiter arbeiteten. Und da gab es jetzt innerhalb von 6 Wochen, 15 Todesfälle von, ja, ich gehe mal jetzt aus von 300. Das wären dann 15 von 300, 5% innerhalb von 6 Wochen. Also auch hier sieht man schon, krass. Ja. Und die, erinnern Sie sich dran, diese Leute hatte unser Herr Koch, wie Heimann immer schreibt, selbst ausgesucht. Also die müssen vorher fit gewesen sein, sonst hätte er sie nicht genommen. Todesursachen, Lungenentzündung, Kreislaufschwäche, Darminfektion, Herzschwäche, Kreislaufschwäche, Grippe, allgemeine Körperschwäche, Ödeme, Sepsis, also Blutvergiftung, Herzschwäche, allgemeine Körperschwäche kommt immer wieder vor und auch Pneumonie, das ist Lungenentzündung. Die Leute, um die es hier geht, ich habe das einmal aus dem Sterbebuch sozusagen überprüft, waren von den 15 Leuten, waren 13 unter 40 Jahre alt, die Mehrzahl sogar deutlich unter 30. Nur zwei waren älter, nämlich einer 47 und einer 54. Also relativ junge oder jedenfalls nicht alte Männer. Und das lässt also, die vorher gesund gewesen sein müssen, das lässt also ganz klar erkennen, was hier abging. Noch krasser war das dann bei diesen Griechen. Die Griechen wurden eingesetzt, also in Biblis wurde ein großer Flughafen gebaut, unter dem Kommando der Organisation TOT. Da hat sich Heimann, da er ja beste Beziehungen hatte, diese 130 organisiert und die mussten jetzt diese unterirdischen Anlagen in diesem früheren Marmoritwerk, das jetzt einfach beschlagnahmt wurde, auf, wahrscheinlich von Heimann selbst. Und die griechischen Zwangsarbeiter haben also diese Bergwerksanlagen oder wie man es nennen will, jetzt für die Produktion der heimannschen Werke, der Minenräume und so weiter da vorbereitet. Und das muss also unter äußerst brutalen und schlimmen Bedingungen passiert sein. Ja, das muss wirklich das Grauen gewesen sein. Und es gibt da einige Aussagen von, über die Lebensbedingungen. Da möchte ich jetzt einfach mal was vorlesen, wenn Sie gestatten. Weil ich meine, das gehört einfach mal dazu. Selbst der Schwiegersohn Heimanns hat also nachher im Spruchkammerverfahren gesagt, dass die hygienischen Zustände und so weiter äußerst katastrophal waren. Er hat zum Beispiel gesagt, sie waren in einem Menschen, der Schwiegersohn, der selbst Ingenieur im Betrieb war, sie waren in einem menschenunwürdigen Zustand, sie hatten keine Anzüge gehabt, sondern Decken und Lumpen, zum Teil sogar Papiersäcke, Betten waren keine vorhanden, es war ein Bretterboden mit losem Stroh belegt, sie sahen aus wie wandelnde Skelette. Die Bekleidung der Griechen, sagt ein technischer Angestellter, bestand teilweise nur noch aus Lumpen. Einigen guckten selbst im Winter die nackten Zehen aus den Schuhen. Überlebende berichteten, die Verpflegung wäre sehr schlecht gewesen. Wir litten entsetzlich unter Hunger und Läusen. Unsere Kleidung bestand aus Säcken und zerfetzten Kleiderresten. Schuhe und Strümpfe besaßen nur wenige. Unser Nachtlager in einer kalten, zugigen Baracke bestand aus einer dünnen Lage Stroh. In einem Interview hat einer dieser griechischen Häftlinge, der das überlebt hat, geschrieben, ich gehe, es ist dunkel und ich weiß nicht wohin. Und ich sehe einen Haufen. Das waren keine Karotten, das war Schlamm. Sie waren verfault, diese Karotten, wie Mus ungefähr. Und es stank. Aber was sollte ich tun? Ich füllte meinen Henkeltopf, vielleicht war was dabei. Und tatsächlich, als ich rausging, da war von einer großen Karotte so ein kleines Stückchen übrig geblieben. Und trotz des Gestanks habe ich es gegessen. Läuse hatten wir alle millionenfach, aber bei einigen hatten sich in ihren Haaren Nester gebildet von den Läusen. Hier ein fast dickes, da ein etwas kleineres. Das war eine schauderhafte Sache, die sich das menschliche Gehirn nicht vorstellen kann. Sie weckten uns jeden Tag um 5.30 Uhr. 10 Minuten später stand auch dieser Deutsche auf, dann gab es Dritte. Er führte uns raus in eine Reihe und wir mussten zählen. Dieses Zählen dauerte eine Stunde. Er quälte uns buchstäblich, eine Stunde lang. Sing, sing, wir sollten singen, auch wenn er nicht verstand, was wir sangen, aber wir mussten, halbtot und abgeschafft, wie wir waren, er wollte, dass wir singen. Es war ein abscheuliches Leben und dazu hatten wir noch diesen Unmenschen, der das Schlimme verzehnfachte. Starb ein Mensch, dann legte er ihn nebenan in die Toilette und brachte ihn nicht zum Friedhof. Er sagte, morgen oder übermorgen wird noch einer sterben, wir werden sie zu zweit hinbringen. Nach 2 bis 3 Monaten hatten wir die ersten Opfer. Mein Nachbar, der Theodoris, ich weiß noch, dass er eine Frau und 2 Kinder hatte. Eines Morgens, ich erinnere mich, wenn die Leute starben, dann geschah das nicht so einfach. Sie kugelten sich ein, sie rollten weg, stöhnten, sprachen verwirrt und dann endeten sie. Der Theodoris ist, seine Daten sind erfasst, Arbeiter aus Nikea, geboren 1918, gestorben am 25.12. Weihnachtstag 1945, das muss 44 heißen, vor Erschöpfung. Im Alter, wenn man es ausrechnet, von 27 Jahren. Dieser Familienvater, der eine Frau und 2 Kinder hat. Zu Heimann, nach dem Krieg, Spruchkammerverfahren. Im ersten Verfahren als Kriegsverbrecher eingestuft, Kategorie 1, in der Berufungsinstanz in Kategorie 2 als Belasteter, aber nicht mehr als Verbrecher. Er bekam dann auch einen Teil seines Vermögens, was beschlagnahmt worden war, zurück. Dann verlieren sich die Spuren. Es gibt aber nicht die geringsten Hinweise, dass er, Spruchkammer war ja eigentlich kein ordentliches Gericht, dass er dann von der ordentlichen Justiz tatsächlich jemals belangt oder auch nur gegen ihn ermittelt wurde. Es gab eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, ausgelöst durch Nachforschungen aus Ludwigsburg, wegen eines Mordes. Ein Wachmann hatte einen dieser griechischen Häftlinge erschossen. Er hatte das begründet, es war erschossen auf der Flucht. Der Lagerleiter hat es auch bestätigt, erschossen bei Fluchtversuch. 8 Zeugen, 8, sagen was anderes. Ein Bauer und seine Frau und noch 2 aus Hochstetten, 2 Personen, behaupten, dass dieser griechische Arbeiter erschossen wurde, weil er einen faulen Apfel aufgehoben hätte vor Hunger. Dasselbe bestätigt ein Angestellter der Firma. Das Gleiche bestätigen 2 Wachleute der Firma in diesem Lager. Ja? Und die Staatsanwaltschaft Darmstadt stellt dann das Verfahren ein, ohne nähere Begründung. Ich denke, das kann nur eingestellt worden sein, weil man nicht von Mord ausging. Mord verjährt ja nicht, aber wenn man das als Totschlag oder was, dann war es verjährt. Wenn jemand einen Menschen erschießt, weil er einen Apfel aufhebt vor Hunger, dann ist, ich kann das nicht nachvollziehen. Und das ist das, was mich so empört, so fürchterlich, dass hier niemand zur Rechenschaft gezogen wurde. 8, mindestens 8, die sind erfasst und davon wusste der Staatsanwalt, die diesen Täter belasten. Und anscheinend glaubt man dem Täter und dem Lagerleiter, der den Befehl dafür gegeben hatte. Denn einer der beiden Wachmänner, die diesen, die das als Erschießen bestätigen, hatte noch gesagt, also ausgesagt, wirklich, der Lagerleiter wollte ein Exempel statuieren. Hat man das deshalb so gut gemerkt, weil er da mit dem Wort nicht so klarkommt. Ja, so Sachen merke ich mir dann. Das geht wahrscheinlich, wenn nicht Alzheimer, kommt nie mehr aus meinem Kopf raus. Ja, und das bestätigt ein zweiter Wachmann dieses Lagers auch noch. Und trotzdem wird das Verfahren eingestellt, also für mich absolut ein Justizskandal. Ich kann es nicht anders sagen. Es sind hier in diesem Schreiben noch mehr Fälle, wie schlampig der Staatsanwalt recherchiert hat. Und der hätte sich ja nur mal die Spruchkammerakte anzugucken brauchen. Das hat da auf die Idee ist er anscheinend nicht gekommen. Und ich meine, das gehört auch unbedingt zu einem solchen Abend, mal darauf hinzuweisen. Denn das ist kein Einzelfall. Das ist überall passiert. Adlerwerke, die ich angesprochen habe, es wurde niemand auch nur zu längeren Freiheitsstrafen, manchmal gab es Untersuchungshaft, ja, aber es wurde eigentlich niemand verurteilt. Und das ist das, was Ralf Schadano die sogenannte zweite Schuld genannt hat, nämlich die erste Schuld, diese Verbrechen zu verdrängen. Die zweite Schuld ist eben, das zu verdrängen. Und in meinem Buch, auf das ich noch einmal hinweisen möchte, geht zwar nicht um Darmstadt, es geht ums Spreuberger Land, befassen sich 2 Kapitel relativ ausführlich mit der Frage Verantwortlichkeit für Zwangsarbeitereinsatz und diese Dinge und auch wie man mit diesen Geschehnissen dann nach dem Krieg umgegangen ist. Und das ist eben ein dunkles Kapitel und ich spreche, das gehört jetzt nicht zum Thema, aber ich möchte es doch einmal ganz kurz andeuten, davon, dass diese zweite Schuld die dritte ermöglicht. Und die dritte Schuld, die hoffentlich nicht wirklich kommt, aber die ansatzweise ja schon da war, ich erinnere an die Beteiligung der Bundesluftwaffe bei der Bombardierung von Belgrad. Ja, ich denke, wenn man die erste Schuld richtig verarbeitet hatte und nicht in die zweite Schuld hinein mitgerutscht, sondern bewusst die zweite Schuld auch noch auf sich geladen hätte, dann vielleicht wäre die dritte Schuld nicht möglich. Aber so sehe ich für die Zukunft leider nicht sehr rosig.
Dankeschön.